Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie das bekannte Gemeindelied »Ich blicke voll Beugung und Staunen«. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema, wie Gott Türen aufschließt, und es ist eigentlich eine persönliche Anwendung über die gleiche Bibelstelle aus Apostelgeschichte 16, 17 bis 27, wo wir letzten Sonntag gehört haben, das ging es um die prophetische Anwendung, und heute geht es eigentlich um das Persönliche, um unser Herz, wie Gott Türen aufschließt. Von Bruder Norbert Lied wird die Botschaft halten. Wir möchten dazu aufstehen und die Schriftlesung vornehmen. Ich lese einige Verse aus Offenbarung 3, und zwar Verse 7 bis 8 und 19 bis 22. Und der Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt, und zuschließt, dass niemand öffnet. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und dann die Verse 19 bis 22. Welche ich liebe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Oh, Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 16 bis 26 unter dem Thema, wie Gott Türen aufschließt. Und ich lese das noch einmal vor, dort heißt es, Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Bis soweit das Wort Gottes, und der Herr möge auch uns die Herzen öffnen, die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in seinem Gesetz. Liebe Freunde, liebe Geschwister, an was denken Sie bei einem Maler, bei einem Künstler, sagen wir mal wie Michelangelo, Rembrandt oder Van Gogh oder andere große Maler und Künstler unserer Geschichte? Vielleicht sagen Sie, ja gut, da denke ich an Ihr außerordentliches Talent, an Ihre künstlerische Fähigkeit, an Ihre Ausdrucksweise, an die Begabung, die Sie hatten. Wissen Sie, woran ich denke? Bei einem Maler wie Michelangelo oder Rembrandt? An einen Pinsel. Das würde man wahrscheinlich zuletzt tun, ja? Man würde an alles denken, aber doch nicht an einen Pinsel. An einen guten Pinsel. An einen sehr guten Pinsel. Sehen Sie, es ist nämlich so, eins der Haupterfordernisse eines großen Künstlers ist ein Pinsel, der nachgiebig ist. Und zwar, der so nachgiebig ist, dass der Künstler mit ihm tun kann, was er will. Je reiner der Pinsel ist, je geschmeidiger er ist, je weicher der Pinsel ist, je aufnahmefähiger der Pinsel ist, desto besser kann der Künstler das Werk so durchführen und vollenden, dass nachher die Betrachter darüber staunen. Und diese werden ganz bestimmt nicht den Pinsel rühmen, oder? Sondern den Künstler. Ist Ihnen das schon mal so gegangen, dass Sie vor einem Gemälde gestanden sind, vielleicht vor einem Gemälde von Rembrandt irgendwo in einem Museum, und haben gesagt, oh, was muss der einen tollen Pinsel gehabt haben? Ne? Das wird wohl nicht der Fall sein. Man wird den Künstler rühmen, und so muss es sein, so muss es sein. Aber den Pinsel hat er gebraucht, der ihm willig zur Hand ging und angepasst war zur Fähigkeit des Künstlers. Und liebe Geschwister, ich habe gedacht, als ich diese Geschichte hier gelesen habe, dass der Apostel Paulus ganz bestimmt ein sehr guter Pinsel war. Glauben Sie das auch? Ein sehr guter Pinsel in der Hand des großen Meisters, des größten Künstlers aller Zeiten, in der Hand Jesu Christi, zur Verherrlichung seines Namens, in der Hand des Schöpfers, der alles so wunderbar vollbracht hat. Wie konnte Gott, der Heilige Geist, doch diesen Mann Paulus gebrauchen, um den Menschen Jesus vor Augen zu malen? Das sagt ja der Galaterbrief einmal in Galater Kapitel 3, Vers 1. Paulus wurde gebraucht, um den Menschen Christus vor Augen zu malen. Ich habe oft nachgesinnt über einzig und allein über dieses Wort. Dann habe ich mir gedacht, was ist dafür notwendig? Oh, das möchte ich auch so gerne können. Man ist da noch so weit von weg. Geht es Ihnen auch? Man möchte die Fähigkeit, die Gabe haben, nicht wahr? Das ist ein Talent durch den Heiligen Geist, den Menschen Jesus vor Augen zu malen, nicht Jesus, ihnen Jesus anzuschreien, nicht mit dem Finger auf ihnen zu zeigen, sondern ihnen Jesus vor Augen malen, dass sie gar nicht anders können, als diesen Jesus lieb haben. Vor Augen malen, da steckt etwas Liebliches drin, nicht wahr? Nicht was Hartes, sondern etwas Feines, Feingefühl. Die Frage natürlich, die sich hieraus ergibt, sind wir, sind Sie, bin ich es? Sind wir brauchbare Pinsel in Gottes Hand? Beweglich, geschmeidig, biegsam, sodass Gott mit uns das tun kann, was er gerne möchte. Anderen Menschen Christus vor Augen zu malen. Ich habe diese Geschichte natürlich versucht, jetzt im Laufe der Woche immer wieder zu lesen. Und zunächst, es ist oft so, dann man sieht einfach nichts. Man sieht und man betet, Herr, öffne mir doch die Augen. Und irgendwie kam es im Laufe der Woche, dass ich diese Geschichte noch einmal gelesen habe. Und da ist mir etwas, also für mich Persönliches, sage ich mal, ist mir etwas Schönes ins Auge gefallen. Und das möchte ich so betiteln, ein kleiner Anfang mit großen Auswirkungen. Ich meine, das ist ja bei einem Maler auch. Der macht ja zuerst ein paar Skizzzeichnungen zuerst oder die ersten Striche, die noch überhaupt nichts aussagen. Aber wenn das Bild nachher vollendet ist, wunderbar. Und die ersten Striche sind wesentlich. Mich beeindruckt so in dieser Geschichte hier, in diesem Abschnitt, den wir nun eingangs gelesen haben, dass dieser mit einem Geschah beginnt. Und mit einem Geschah endigt. Es fängt so harmlos an, so schlicht und einfach, wie die ersten Striche auf einer Skizze. Vers 16, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen. Und dieser Abschnitt endigt dann mit dem gewaltigen Satz in Vers 26, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Die größten Werke Gottes haben klein angefangen. Die Bibel sagt einmal, verachtet die kleinen Anfänge nicht. So heißt es im Alten Testament. Und irgendwo, ich glaube, es ist Sprüche oder Prediger, da heißt es auch einmal, das Ende eines Dings ist besser als der Anfang, ja? Der Anfang beginnt fast unsichtbar, harmlos, klein, wie die ersten Striche auf einer Skizze. Aber dann das Ende, wenn das Gemälde vollendet ist mit einem schönen, brauchbaren Pinsel, dann rühmen es die Betrachter. Da wurde Jesus Christus geboren, als ein Kind in Windeln gewickelt, in einem Stall von Bethlehem. Von der Welt nicht beachtet, das stand nicht in den großen damaligen Zeitungen. Das kam nicht in die Nachrichten. Da gab es keine großen Korrespondenten in Israel oder in Jerusalem, die das berichtet hätten. Er war verachtet. Von der Welt kaum wahrgenommen, stirbt er am Kreuz von Golgatha. Auch das stand nicht in den Medien. Auch das drang kaum über die Grenzen Israels hinaus. Und doch, er ist die wichtigste Persönlichkeit der ganzen Weltgeschichte. Er ist die größte Persönlichkeit der ganzen Weltgeschichte. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und es heißt über ihn, dass er wiederkommen wird in der Macht und Herrlichkeit seines Vaters. Und dass sich vor ihm, den man am Anfang nicht beachtete, jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus sei der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und dieser Herr Jesus Christus hat einmal gesagt, wer im Geringsten treu ist, kleine Anfänge, der wird auch im Großen treu sein. Und er sagt dem Knecht, der im Geringsten treu gewesen war, da sagt er, du, weil du im Geringsten treu gewesen bist, werde ich dich über viel setzen, denn du hast dich als treu erwiesen. Vielleicht wachsen wir manchmal auch deshalb nicht im Reiche Gottes, weil wir im Geringen nicht treu sind. Ich finde es so ergreifend und herzbewegend, also wirklich, also als ich das versuchte, darüber nachzudenken, ja, dass diese herrliche und diese inhaltsvolle und ja schier dramatische Geschichte, das Erdbeben nachher, die Bekehrung des Kerkermeisters, nicht wahr, mit einem so schönen Happy End, dass diese Geschichte beginnt mit einem Schritt ins Gebet. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen. Wie Gott Türen aufschließt? Wie schließt Gott Türen auf? Durch Menschen des Gebetes. Niemals anders. In der ganzen Kirchengeschichte können Sie lesen und studieren und nachschlagen. Die Männer, die Gott als, oder die Frauen, die Gott als Schlüsselpersonen in der Geschichte gebraucht hat, ob in der Familie, ob für Völker oder Städte oder Länder oder vielleicht sogar Nationen über die Grenzen hinaus, ob im Urwald, bei Missionaren oder wo auch immer. Es waren immer Menschen der Bibel und Menschen des Gebetes, niemals andere. Ich glaube, dass Paulus und seine Mitarbeiter, also Silas ist ja ganz sicher dabei gewesen, Lukas wahrscheinlich auch, denn Lukas schreibt hier in der Wir-Form, er ist ja in Troas wahrscheinlich dazugestoßen und ist dann mit Silas und Paulus zusammen gereist. Timotheus war auch dabei, der vorher noch zu Paulus gefunden hatte. Und jetzt war Paulus und seine Mitarbeiter, die waren unterwegs und ich kann mir vorstellen, also man muss ja wirklich mal den Hintergrund erforschen, da war der Paulus da oben noch in Kleinasien und er wollte nach Asien vorstoßen, aber der Heilige Geist hat es ihm gewehrt. Sie haben einen Weg gesucht. Er hatte die Verheißung des Herrn, er soll mein Evangelium bis ans Ende der Welt tragen, bis vor Kaiser und Könige, ja? Was es bedeutet, um meines Namens willen zu leiden. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt neu angekommen in Europa, die setzen jetzt ihren Fuß auf Europa und dass die jetzt gebetet haben, ja Herr, was ist jetzt los? Die haben einen Weg gesucht, wie sie nun weiter vorgehen sollten, ganz praktisch. Sie haben vielleicht haben sie so gebetet. Herr, jetzt sind wir hier in Europa auf dein Geheiß und wir danken dir auch so sehr für die Bekehrung der Lydia. Die erste Europäerin, die sich bekehrt hat, war ja eine Frau, kein Mann, ja? Aber wie soll es jetzt weitergehen? Wir kennen uns hier nicht aus in diesem fremden Land, diese andere Kultur. Hier ist alles so neu für uns. Wo sollen wir jetzt hin? Bitte, Herr, öffne uns doch eine Tür des Evangeliums. So wie du das Herz der Lydia geöffnet hast. Wie heißt es in einem Lied? Beter sind Wundervollbringer. Jemand hat einmal gesagt, das Gebet ist das elementarste Zeichen des Glaubens. Das Gebet, die Zwiesprache mit Jesus, ist die Quelle allen Handelns und Tuns. Wir lesen das heute so schön. Das war für Paulus und seine Mitarbeiter nicht einfach, hier nach Europa zu kommen, uns das Evangelium zu bringen, nicht wahr? Den Fuß auf Mazedonien zu setzen, Griechenland, mit dieser riesigen Philosophie, mit diesen vielen Philosophen. Intelligent und ihnen das Evangelium bringen, fremd, neu. Und da beten sie, es beginnt mit einem Schritt ins Gebet, Herr, öffne uns Tür und wie geht's jetzt weiter? Beter braucht das Land. Dübendorf braucht Beter. Ihr Ort, wo Sie als Licht hingesetzt sind, braucht Beter. Glauben Sie, dass Gott Gebet erhört, wenn Sie für Ihre Nachbarn beten? Wenn Sie für offene Türen beten? Wenn ein Lederkissen predigt? Ich habe das mal in der Gebetsstunde sagen dürfen, es ist mir bei der Vorbereitung wieder eingefallen. Es ist schon einige Jahre her. Ich weiß auch nicht mehr, unter welchen Umständen, was dazu geführt hatte. Irgendwie jedenfalls musste ich da ins Büro von Vimalgo, wo er sich meistens aufhielt in seinem Haus und wo er sehr viel auch studiert hat und gelesen hat. Und dann gab es da so eine Ecke, da stand dann so ein Bücherregal und viele, viele Stapel Zeitungen und Bücher und Bibeln und ein Radio stand da, wo er dann oft die Nachrichten hörte. Kugelschreiber, Papier, um sich Notizen zu machen. Und was mir in diesem Büro aber ganz besonders aufgefallen ist, das war ein Lederkissen. Es war ein Lederkissen, das auf der Erde lag und das ganz abgenutzt war. Abgenutzt von den Knien eines Mannes, der ein Beter war. Man konnte das richtig sehen. Ich habe mir später mal gedacht, Mensch, dieses Kissen möchte ich am liebsten mitnehmen und in mein Büro irgendwie aufhängen oder so. Als Mahnung, ja, als ständige Predigt zum Gebet. Wie oft kamen wir, Malgo, in meinem Büro und er sagte dann am Schluss, wenn er irgendwas hatte oder einen Auftrag gab oder wie auch immer, oder man selber hatte ein Problem und man hat sein Herz ausgeschüttet, und wie oft sagte er immer, es waren manchmal auch kleine Begegnungen, kurze Begegnungen, aber meistens sagte er noch, komm Norbert, jetzt wollen wir noch beten. Und heute geht man so schnell darüber hinweg. Walter Dürr, der ist diese Tage in Ungarn gewesen und er flog dahin mit dem Flugzeug, hat dort einen großen Dienst getan und er hat uns erzählt, als er zurückkam, also nicht mehr erzählt, er hat es dem Conno erzählt und Conno hat das an mir erzählt und so weiter. Er hat also dieses Zeugnis gegeben, wie er da auf dem Weg nach Ungarn war, wie er dann ins Flugzeug gestiegen ist und seinen Platz suchte und dann hat er sich auf seinen Platz gesetzt und wie das so ist, er betet dann immer vorher auch, dass der Herr bewahren möge, das Flugzeug beschützen möge. Und dann hat er sich hingesetzt und dann hat er sich gedacht, so, jetzt bete ich mal besonders für die Technik des Flugzeugs, für die Technik. Naja, und dann hat er es getan für die Techniker und alle, die mit der Technik zu tun haben und so weiter. Und dann ging das Flugzeug schon auf die Piste, aufs Rollfeld. Und auf einmal stoppt es und der Kapitän sagt über Lautsprecher, ja, es tut Ihnen leid, Sie müssten noch mal zurück, Sie hätten Schwierigkeiten mit der Navigation. Gott erhört Gebet. Und dann sind sie wieder zurück und dann hatten sie noch, ich weiß es nicht, ein oder fast zwei Stunden Aufenthalt und dieser technische Defekt konnte behoben werden. David und seine Freunde waren Beter, taten sich zusammen. Wenn man liest, Nehemia, der betete für jeden Schritt, den er unternahm. Für jeden Schritt. Jeremia, im Jeremia-Buch, sogar das Volk, das wusste, dass Jeremia ein Beter war. Sie kamen zu ihm und baten ihn, bete du für uns vor Gott. Und Jesus, der größte aller Beter, die Jünger haben ihn beten gesehen, nicht wahr? Das war ihnen so ein Zeugnis, dass sie den Herrn baten, Herr, lehre uns beten. Sind wir Beter? Der Jakobusbrief sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen. Hat Jesus nicht gesagt, wer bittet, der empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dem Paulus wurde aufgetan. Darf ich es einmal so sagen? Sage mir, wie du betest. Und ich sage dir, welche Verbindung du zu Jesus hast. Eine Geschichte über Martin Luther. Martin Luther, der große Reformator, der hat die mangelnde innere Sammlung der Gläubigen zu seiner Zeit sehr angeprangert, die so formell nur beten konnten. Und dieser Martin Luther, der ist dann einmal in eine Gastwirtschaft gewesen, hat dort übernachtet und gegessen. Und dann kam er mit den Wirtsleuten da und den anderen Gästen ins Gespräch und sie sprachen übers Gebet und dann sagt Martin Luther so, ich bin überzeugt, die Leute sind heute mit ihren Gedanken gar nicht mehr richtig im Gebet dabei. Und dann haben sich die anderen empört, wie kannst du sowas sagen, wie kannst du sowas behaupten? Und dann sagt Martin Luther, also ich gehe jede Wette ein, sagt er, dass heute kaum noch einer das Vaterunser beten kann, durchbeten kann, ohne an etwas anderes zu denken. Und dann sagt Martin Luther, wir geben ein Beispiel, ich verwette mein Pferd. Ich gebe denjenigen unter euch mein Pferd, der das Vaterunser beten kann, ohne an etwas anderes zu denken. Und dann haben sich die Leute aufgebracht, einer der Gäste hat dann diese Wette angenommen und hat gesagt, okay, wir machen das. Und dann sagt Martin Luther noch einmal, also du gehst in das Zimmer, du betest das Vaterunser und wenn du das durchgebetet hast, ohne an etwas anderes zu denken, dann kommst du wieder raus und dann schenke ich dir mein Pferd. Okay, und der Mann ging ins Kämmerlein und fing an zu beten und kam nach einer halben Minute wieder raus und fragte ganz verstört, Entschuldigung, nochmal wegen der Wette, das Pferd, da kriege ich das jetzt mit Zaumzeug oder ohne? Ja? Vielleicht kann es uns helfen, ja? Innere Sammlung. Ich möchte damit sagen, wie wichtig ist es doch, dass wir wirklich wieder stille werden. Stille werden. Und wie heißt es einmal in der Bibel, ehe sie rufen, antwortet er. Und das durfte Paulus und seine Mitarbeiter, seine Mitbrüder, diese Missionare, die durften das auch erleben. Aber so ganz anders, als sie sich das vielleicht vorgestellt hatten. Es geschah aber, es begann aber, als wir zur Gebetsstätte gingen. Gott erhört anders, als wir es uns vorstellen. Dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagerei. Sehen Sie, das ist schon bewegend, finde ich. Der Herr begann eine Türe aufzuschließen, indem er es zulässt, dass den Missionaren eine Wahrsagerin begegnet. Durch diese Frau kamen sie ins Gefängnis. Aber genau das gebrauchte der Herr, um eine große Türe aufzuschließen, so dass viele das Evangelium hörten und die Gefangenen hörten zu. So dass der Kerkermeister und sein Haus selig wurden. Eine Schlüsselperson, ganz bestimmt in Philippi, der nachher viele Gefangene unter sich hatte und ihnen das Evangelium verkündigen konnte. Und es stand eine ganze Gemeinde in Philippi, eine große Gemeinde, an denen der Apostel Paulus nachher den sogenannten Philipperbrief schreibt. Aber wenn man jetzt mal so den Anfang liest, ohne das Weitere um Mitternacht aber, dann wenn man das jetzt mal weglassen würde und große Erdbeben und Kerkermeister und so, ja? Da müsste man sagen, Mensch, Paulus hätte doch jetzt murren können, oder? Der für Gott unterwegs war, der sein ganzes Leben auf den Altar gelegt hatte, der jede Sekunde seines Lebens ausnutzen, auskaufen wollte für Gott, der hätte doch jetzt murren können, der hätte doch zweifeln können, der hätte doch verzweifeln können, zweifeln an Gott und an seine Führung. Der hätte doch vielleicht, auch jetzt hätte er vielleicht beten können, ja, Herr, jetzt haben wir so um eine offene Tür gebetet. Und nun landen wir im Gefängnis. Was soll das? Und wir werden im Gefängnis eingeschlossen. Statt dass sich eine Tür des Evangeliums auftut, gehen hinter uns die Gefängnistüren zu. Konnte er nicht verstehen. Könnte man meinen. Könnte man annehmen. Also wenn ich da im Gefängnis gesessen hätte, ja. Aber Paulus zweifelt nicht. Er betet weiter. Er anbetet. Er Lob singt. Jemand hat einmal gesagt, und das würde ganz sicherlich auch auf mich zutreffen, auf Sie vielleicht auch, wenn ich mit Paulus anstelle von Silas im Gefängnis und im Block gesessen hätte, dann hätte Paulus wohl ein Solo singen müssen, hat er gesagt. Paulus aber macht sich keine Sorgen. Er betet und er lobsingt. Er zweifelt nicht, er verzweifelt nicht. Er stellt die Führungen und den Weg Gottes nicht in Frage. Er geht einfach weiter, er vertraut einfach weiter, egal wo. Geschlagen, die Kleider zerrissen, den Rücken blutig. Für Jesus unterwegs, jetzt im Gefängnis und dann noch im Block. Ist es ein Zufall, dass der Apostel später ja gerade den Philippern schreibt? Gerade den Philippern schreibt er ja dann, Philipper 4, Vers 6 und 7, seid um nichts besorgt. Das habe ich mir zu meiner persönlichen Jahreslosung gemacht. Ich hoffe, ich halte es durch. Das ist mir Ende letzten Jahres so groß geworden, dass ich mir gesagt, ich habe mich hingekehrt und gesagt, Herr, das ist meine Jahreslosung. Und hilf mir, Herr, dass es das auch bleibt. Ja? Seid um nichts besorgt. Ist doch wunderbar. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das alles hatte Paulus selber durchlebt. Das hatte er vorgelebt, das hatte er erfahren. Und so konnte er es jetzt den Philippern auch schreiben. Der Mann wusste, wovon er sprach, wenn er sagte, sorget nicht, sondern in allen Anliegen. Lasset eure Bitten mit Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Mitten im Gefängnis hat er das erlebt. Zur Mitternacht konnte der loben und singen und anbeten. Hat sich keine Sorgen gemacht. Bitte. Ich kenne ihr Leben nicht, ich kenne ihre Situation nicht, ich kenne die Umstände nicht, in denen sie leben, ich kenne die Fragen nicht, mit denen sie sich zurzeit beschäftigen, aber ich weiß, dass wir alle mehr oder weniger einfach unsere Sorgen haben, unsere Alltagsprobleme, unsere Fragen und auch unsere Anfechtungen. Bitte hören Sie nicht auf zu beten. Und wenn Sie schon 20 Jahre für ein Anliegen bitten, Glauben Sie, dass der Herr am Ende alles wohl macht und es herrlich hinausführt, auch wenn Sie es jetzt nicht verstehen. Auch wenn Sie vielleicht sogar zunächst das Gegenteil meinen zu erfahren. Es muss uns ja alles zum Besten dienen, sagt die Bibel. Wozu sind Gebete überhaupt da, wenn nicht dazu erhört zu werden? Wenn Jesus über das Gebet sprach, dann hat er das immer in Verbindung mit Erhörung getan. Aber wir müssen natürlich auch wissen, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege, ja? Gott geht mit der Erhörung manchmal ganz andere Wege, als wir es uns vorstellen oder wünschen. Aber er erreicht sein Ziel, wenn wir nur vertrauen. Vielleicht denken Sie sogar nach Ihren Gebeten, es wird ja immer schlimmer statt besser. So hätte ich es mir nie vorgestellt. Wir haben dieser Tage, es war das vorletzte Gebetsstunde, glaube ich, ist das gewesen, da hatten wir Schäfers, Missionare Schäfers aus Argentinien unter uns, die mit dem Latino Mobil unterwegs sind und die bis runter in den Süden fast Richtung Feuerland gefahren sind. Eisige Kälte, die sagen, so ein starker Wind, dass ihnen die Tür abgerissen hat. Die Tür abgerissen. Und dann mussten sie dann im Bus, jetzt konnten sie nicht weiterfahren. Sie wussten nicht, Mensch, wo sind wir überhaupt? Kannten sie nicht aus und mussten dann, die ganze Familie war dabei, also die Eltern und die Kinder, ja, nicht wahr? Und dann haben sie im Bus übernachten müssen. Und sie haben dann nur gebetet, Herr, du weißt es, du kennst doch jetzt unsere Situation, hilf uns doch. Und sie haben im Bus übernachtet und am anderen Morgen stehen sie auf und da klebt ein Zettel an der Wand des Busses und da steht drauf, kommen Sie doch in unser Haus, das ist hier gerade das Nachbarhaus, wir sind gläubige Christen. Und da gehen die dahin und da kommen die rein und da ist eine vorbereitete Gebetsversammlung da, eine Gruppe von Frauen und da sind Ungläubige bei und da sagen die, guckt, die haben wir jetzt zusammengeholt, weil wir haben gemerkt, ihr seid Missionare und ihr wollt uns jetzt was von Jesus erzählen. Und da hat sich eine Frau bekehrt. Wunderbare Wege. Wunderbare Wege. Ich habe gelesen, dass die Mutter von Augustin, oder Augustinus, man sagt, ja, die war über das gottlose Leben ihres Sohnes, also bitter enttäuscht. Und sie hat sehr viel für ihn gebetet. Und dann hat sie erfahren, mein Sohn will nach Italien. Und das war das Schlimmste damals, Italien. Das war unter aller Moral. Und hat sie gebetet, Herr, lass es nicht zu, dass mein Sohn nach Italien geht. Lass es nicht zu, ich bitte dich um diese Güte, lass es nicht zu. Aber der Sohn hat gesagt, ich gehe nach Italien. Und was geschah in Italien? Dort hat sich Augustinus bekehrt. Dort. Werfen Sie die Last Ihres Gebetes doch nicht weg. Beten Sie mit Flehen, aber auch gleichzeitig mit Danksagung. Finney war ja selber ein großer Beter und Erweckungsprediger und ich habe hier etwas von ihm abkopiert, was er über das Gebet gesagt hatte, Finney, Charles Finney. Wollt ihr etwas erreichen, so müsst ihr viel beten. Sollen eure Gebete Erhörung finden, so müsst ihr im Namen Jesu beten. Ihr könnt nicht erhörlich beten, wenn ihr nicht allen euren Sünden den Abschied gebt. Ihr müsst im Glauben beten und erwarten, dass ihr das, worum ihr bittet, auch erhalten werdet. Ihr müsst ausharren, ihr dürft nicht gleich aufhören zu beten, wenn ihr ein Anliegen vor den Herrn gebracht habt. Das ist kein Glaubensgebet. Daniel hat 21 Tage gebetet und nicht nachgelassen, bis er das Gewünschte erlangt hatte und so weiter. Paulus ließ sich gebrauchen. Paulus war ein rechter Pinsel in Gottes Hand. Überall war er zu gebrauchen. Ob im Gefängnis, in der Folter, im Block. Ob auf dem Areopag in Athen, neben den größten Philosophen der damaligen Zeit. Ob vor dem Kaiser oder irgendwo auf einem Schiff. Er war zu gebrauchen. Gott öffnet Türen. Wodurch? Durch Kompromisslosigkeit. Vers 17 und 18, also diese Wahrsagerin, diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage, Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Liebe Geschwister, wirkliche Türen gehen nur da auf, wo Kinder Gottes kompromisslos sind. Kompromisslos der Versuchung gegenüber. Ich habe diese Stelle so oft überlesen und irgendwie ist das ja schon interessant und auch dramatisch, was hier vor sich geht, aber was dahinter steckte. Sehen Sie, zunächst versucht der Teufel, das muss man sich mal vorstellen, der Apostel Paulus, die waren ja gerade angekommen in Europa. Die Lydia hatte sich bekehrt und es waren noch die, man kann sagen, das waren die ersten Schritte. Philippi war die erste Stadt, die erste Kolonie in Europa, die sie mit dem Evangelium überhaupt erreichten, die Apostel. Und da versucht der Teufel zunächst Paulus und Silas und Lukas und alle, die dabei waren, vom Weg abzubringen, indem er ihnen eine falsche Freundschaft anbietet. Vielleicht sollte es zu so einer Art friedlichen Koexistenz kommen. Schließlich sagt die Frau ja die Wahrheit. Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen, sagt die Wahrsagerin. Aber Paulus, der hatte die Gabe, die Geister zu unterscheiden, er unterschied die Geister und erkannte, dass diese Wahrheit vom Teufel kam, dem Vater der Lüge. Und bei diesem Punkt habe ich mir so gedacht und ich habe mich das gefragt für mich, für uns, für die Gemeinde Jesu überhaupt auf dieser Erde. Steht die Christenheit nicht heute in dieser vielleicht größten aller Versuchungen, nämlich der Religionsvermischung? Religionsvermischung. Die Frau sagt die Wahrheit, ist doch vom Teufel geschickt. Ist das so ähnlich, Paulus? Wir können doch zusammenarbeiten. Koexistenz. Da gibt es einmal die Ökumene, die alles unter einem Dach versammeln will. Ob das nun Buddhismus ist, ob das Hinduismus ist, ob das der Dalai Lama ist da aus Tibet, ob das um den Koran geht, um evangelisch, katholisch, freikirchlich, was auch immer. Der Teufel bietet Koexistenz an. Sicherlich zitieren zum Beispiel auch die Ökumene, nicht wahr? Und sogar andere religiöse Gemeinschaften, auch zum Teil sogar biblische Wahrheiten. Aber ich frage mich, stammen sie wirklich alle von Gott? Wird hier nicht vielfach, gerade in der Ökumene, wird da nicht vielfach Okkultes mit biblischer Wahrheit vermischt, so wie bei dieser Wahrsagerin? Wie steht es mit extremen schwarmgeistlichen Bewegungen in unserer Zeit? Ist es nicht so, man reitet und springt von einer geistlichen Welle auf die andere, ja? Da ist die dritte Welle gerade vorbei, da kommt eine neue Welle. Und ohne Wellen kann man gar nicht mehr leben. Christliche Surfer. Manche Tendenzen scheinen aber mehr aus dem Spiritismus zu kommen als aus der Wahrheit. Aber sie werden mit der Wahrheit vermischt. Am Toronto-Segen zum Beispiel kann ich überhaupt nichts Geistliches, wirklich Geistliches erkennen. Ich nicht. Und dann gibt es da die immer stärker werdende weltoffene Gemeinde. Das heißt, hier versucht man, weltliche Tendenzen mit biblischer Lehre zu verschmelzen. Aber Menschen, vor allen Dingen Jugendliche, werden mehr verführt als geführt. Ich weiß nicht, was ich von folgender Einladung halten soll, die mir kürzlich in die Finger kam. Jesushaus heißt es hier, europaweit per Satellit live aus Nürnberg und so weiter und so fort. Und dann heißt es da unter anderem, Jesushaus, was sind das? Eine Aktion, wie es sie vorher noch nie gegeben hat. Eine Mega-Party mit netten Leuten, jede Menge Musik zum Tanzen, Zuhörern und mit einer Message, die einfach nicht zu überbieten ist. Über 200 Mal in Deutschland und anderen europäischen Ländern geht's ab. Zum Feiern, zum Talk und so weiter und so fort. Und dann heißt es noch, bei Jesushaus kannst du nette Leute treffen, coole Typen wie dich. Vor allem aber kannst du den treffen, der die größte Party aller Zeiten schmeißt. Jesus. Lass dir Jesushaus nicht entgehen, dein Platz ist reserviert. Gut, ich möchte darüber nicht richten, kann darüber auch nicht richten. Das steht mir nicht zu. Aber manchmal frage ich mich schon, und vielleicht ist es erlaubt, dieses Fragezeichen anzuwenden, öffnet der Herr wirklich so immer Türen? Wir sehen eine andere Kompromisslosigkeit hier bei dem Apostel Paulus, kompromisslos dem Geld gegenüber. Und diese Frau brachte ihren Herren ja großen Gewinn, haben wir gelesen, ja? Die wurden reich durch ihre Wahrsagerei. Ob das nicht sehr verlockend gewesen ist und eine Versuchung Satans für den Apostel Paulus werden sollte? Also, ich höre hinter diesen Versen die leise Stimme des Teufels, der schon dem Herrn Jesus alle Reichtümer der Welt anbieten wollte und der da dem Apostel Paulus sagen will durch diesen Wahrsagergeist, komm, lass uns doch zusammenarbeiten. Das könnte uns noch viel mehr Gewinn bringen. Und dir, Paulus, auch. Und dann könntest du ja deine Missionsarbeit noch viel besser betätigen. Lass uns doch zusammentun. Ich unterstütze euch. Ich sage, ihr verkündigt die Wahrheit. Hätte Paulus das getan, wäre die Missionsarbeit in Europa zum Erliegen gekommen. Hätte er das getan. Die Versuchungen dieser Welt zum Materialismus sind das größte Hindernis, um geistlich vorwärts zu kommen. Ein Ausspruch von Ron Kimball geht mir seit längerem sehr nach. Dieser Mann sagte einmal, also das bewegt tief, was ich ausgab, hatte ich. Was ich sparte, verlor ich. Was ich gab, habe ich. Haben wir es verstanden? Was ich ausgab, hatte ich. Was ich sparte, verlor ich. Was ich gab, habe ich. Jesus sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und in einer anderen Übersetzung, wo eure Schätze sind, da zieht es euch auch hin. Das ist nicht nur jetzt mit dem Geld so, die Finanzen überhaupt. Wo unser Herz gefangen ist, womit wir uns bewegen, was uns liegt, auf einmal das erste Geld in den Fingern, nicht wahr? Jetzt kann man sich etwas mehr leisten und man steht in der Gefahr, wir alle stehen in dieser Gefahr, man ist auf einmal gefangen. Wo eure Schätze sind, da zieht es euch auch hin. Ihr sollt aber so leben, sagt der Herr, wie Diener, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der von einer Hochzeit kommt. Bei dem Apostel Paulus sieht man sehr deutlich, wo er sein Herz hatte. Der Mann, der konnte eiskalt widerstehen. Einem Menschen, der einem so sympathisch begegnet, ja? Ob wir das auch könnten? Das sind Knechte Gottes des Höchsten. Die verkündigen euch den Weg des Heils. Ich habe noch nachgeschlagen, ja? Nicht Wege, sondern den Weg des Heils. Paulus, du, er hört sich das einige Tage an, dreht er sich rum und sagt, fahr aus. Und Gott gebraucht ihn, um eine offene Tür des Evangeliums aufzuschließen. Und zum Schluss, Paulus, ein Mann von Gott, ergriffen. Wie konnte dieser Mann so getrost seinen Weg gehen? Wie konnte er die Verfolgung und Trübsal überhaupt ertragen? Er kam ja dann ins Gefängnis, er wurde ja geschlagen mit Silas zusammen. Wie konnte er dennoch im Gefängnis singen? Weil ein Mann sein Herz bestimmte. Der war so ergriffen von Jesus. Als der Gefängnisdirektor dann am Ende fragt, was muss ich tun, liebe Herren, um gerettet zu werden? Da kommt mir das so vor, als wenn man einen Stöpsel aus irgendwas rauszieht. Oder sagen wir, als wenn man einen Damm einreißen würde. Es ist, als wenn Paulus lange darauf gewartet hat und nur daraufhin gearbeitet hat und daraufhin alles erduldet hat, was ihm widerfahren ist, um das jetzt endlich sagen zu können. Ich glaube, dieser Mann stand in einer inneren Spannung, der hat gewartet. Wann fragst du endlich, du dummer Kerl, ja? Und da fragt er, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und da sprudelt es aus ihm heraus, ohne Umschweife. Klar und deutlich, in einem Satz, sagt er gerade das Wesentliche. Das, was sein Herz erfüllte. Glaube an den Herrn Jesus. Und du wirst selig, du und dein Haus. Was unser Herz erfüllt, das prägt uns, das prägt auch unsere Worte. Das kriegen unsere Familienangehörigen mit und andere Menschen um uns herum. Jesus hat das Herz des Paulus bestimmt. Er hat sein Evangelium verkündigen wollen bis ans Ende der Welt. Und dabei alles andere zurücklassen wollen. Und er sagt sogar ja an einer Stelle, ich achte alles für Kot. Alles andere. Gott schließt Türen auf durch Menschen, die für Jesus brennen. In Laodicea, einer reich gewordenen Gemeinde, war die Tür zu, weil sie lau geworden waren. Und da muss Jesus sagen, siehe, ich stehe vor der Tür. Paulus, einst ein Mann, der bis nach Damaskus reiste, um das Christentum zu verfolgen, ist durch seine persönliche Begegnung mit Jesus zu einem Mann geworden, der bis ans damalige Ende der Welt reist, um das Christentum zu verkündigen. Alles durch seine Begegnung mit Jesus. Paulus, der in Jesus die Macht hatte, Dämonen auszutreiben, ist willig, sich von Menschenhand foltern zu lassen. Alles für Jesus. Sind wir von Christus ergriffen? Und das frage ich mich auch, also das frage ich mich wirklich auch. Sind wir von Christus ergriffen? Von unserer Begegnung mit ihm? Sind Sie ihm überhaupt schon mal begegnet? Wenn Sie Jesus wirklich einmal begegnet sind, dann müssen Sie ergriffen sein. Es gibt nichts Größeres, nichts Herrlicheres als ihn. Nichts, das Ihnen mehr Lebenssinn geben kann als er. Aber dazu müssen Sie ihm begegnen. Brennen wir dafür, mit ihm zu leben, für ihn zu leben, auch wenn das Trübsal bedeutet, auch wenn wir Wege geführt werden, die wir zunächst nicht verstehen. Wissen Sie, was Ludwig Harms, das ist ein Mann, der mich so interessiert, weil der kommt aus Norddeutschland, aus der Lüneburger Heide, und das ist meine Frau auch her. Und ich habe mich früher schon immer gerne mit seiner Geschichte befasst. Der war Erweckungsprediger damals im 18. Jahrhundert und noch etwas in der Lüneburger Heide und hatte einen ganz, 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 ganz großen, gewaltigen Segen gewirkt. Und die Eltern meiner Frau kommen aus dieser Gemeinschaft der lutherischen Kirche, der Hermannsburger Missionsgemeinschaft. Und dieser Ludwig Harms, den hat Gott über die Maßen dort oben gebraucht. Wie gesagt, Erweckungsprediger. Und der hat einmal von sich gesagt, ich habe gedacht, Mensch, eigentlich denkt man heute immer das anders. Aber der Mann hat von sich gesagt, wehe mir, wenn ich mein Alter erreiche in Kraft. Hat er gesagt. Komisch, hä? Er wollte sich verzehren im Dienst für den Herrn und er starb mit 57 Jahren. Mit starken Schmerzen. Und da habe ich mir gedacht, es ist keine Schande, wenn man sich im Dienst für den Herrn verzehrt und jung stirbt. Manfred Kreuz starb mit 56 Jahren. Glauben Sie, er hat auch nur etwas von seinem Leben verloren? Nein. Wimalgo starb mit 69 Jahren, er war gerade im 70. Ja? Hat der Herr ihn heimgeholt. Wilhelm Busch starb, soweit ich weiß, ich glaube mit 67 Jahren. In Lübeck, er war mit dem Zug unterwegs von einer Evangelisation, er wurde also mitten aus dem Dienst gerissen. Spurgeon starb mit 58 Jahren und Ludwig Hofacker, der große Erweckungsprediger im Stuttgarter, im süddeutschen Raum, der starb mit sage und schreibe 30 Jahren. Und Gott hat die so gebraucht. Und andere werden 100 und es ist keine Frucht. Dies alles waren Menschen, durch die der Herr etwas bewegte. Schlüsselpersonen, die Gott gebrauchte, um Türen aufzuschließen. Menschen, durch die etwas geschah, durch welche etwas in Bewegung kam. Geistliche Erdbeben. Weil sie für Jesus unterwegs waren. Wissen Sie, was ein falscher Bogen ist? Ein falscher Bogen, kennen Sie das? Ein falscher Bogen, kommt in der Bibel vor. Darf ich Ihnen das lesen? Hosea 7,16, sie bekehren sich aber nicht recht, sondern sie sind wie ein falscher Bogen. Ein falscher Bogen ist etwas, mit dem man nicht ins Ziel treffen kann. Als Kinder haben wir mal sowas gebastelt, ja? Aus Nussbaumholz. Und dann habe ich immer den Postboten mit hinterhergeladen und habe ich dem immer in Popo geschossen. Ne? Und dann war er ganz böse, hat er mir die Pfeile zerbrochen. Als Kinder, ja? Ein falscher Bogen ist etwas, mit dem man nicht ins Ziel trifft, nicht ins Schwarze treffen kann. Halbherzige Menschen, die nicht durchbekehrt sind, Männer und Frauen, die nicht völlig hingegebene Leute sind, sind für Gottes Hand unbrauchbar. Falsche Bogen. Das sagt, sie bekehren sich aber nicht recht, sondern sie sind alle falsche Bogen. Ich kann euch nicht gebrauchen. Ich kann mit euch nicht ins Ziel treffen, sagt Gott. Paulus war ein echter Bogen in Gottes Hand. Seine Botschaft traf den hartgesotteten Kerkermeister mitten ins Herz. Gott konnte Paulus gebrauchen, um nochmal das Eingangsbild zu erwähnen, wie einen beweglichen Pinsel. Einen verfügbaren Pinsel, um Menschen Jesus vor Augen zu malen. Hier war er unterwegs, da tat er in Vollmacht auf, bald wurde er geschlagen, dann wurde er ins Gefängnis geworfen, hier sang er Loblieder. Und Gott gebraucht ihn, um Türen aufzuschließen und Herzen zu erreichen. Vielleicht wollte der Herr schon lange eine Türe aufschließen durch Sie. Sie haben aufgehört zu beten. Oder Sie sind kein rechter Schlüssel in seiner Hand oder ein falscher Bogen. Sie bekehren sich, aber nicht recht. Dass wir vielleicht eine Imitation sind von einem Schlüssel, ein Schlüssel, der nicht passt, weil Gott ihn noch nicht passend machen konnte. Es wäre so schön, wenn Geschwister oder Freunde heute Morgen sagen würden, kommt, wir wollen wieder auf den richtigen Weg. Und da sind wir wieder beim Anfang. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, Jesus Hinkehr, Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Das möge der Herr uns allen schenken. Amen.
Wir hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Wie Gott Türen aufschließt« und wir hoffen, dass es Sie innerlich bewegt hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!